Also, der Titel von der heutigen Predigt heißt Jesus unterwegs. Aber trotzdem geht er nicht achtlos an uns vorbei. Und vor allem Menschen, die wirklich verzweifelt nach ihm rufen. Und das werden wir einige Fälle sehen, die uns sehr bekannt sind. Und ich möchte sagen, unser Haupttext heute finden wir in Lukas Kapitel 18 und dann später Lukas 19. Aber Lukas 18, wir sehen hier, dass Jesus unterwegs war. Und sogar in diesem Text, in dieser Zeit hier, Lukas 18, einige Kapitel davor, steht immer wieder, Jesus war unterwegs. Jesus war beim Vorbeigehen. Warum? Wo war er unterwegs? Das wird erklärt in Lukas Kapitel 18, ab Vers 31, wo er unterwegs war. Und das sollen wir in dem Sinn behalten. Es steht hier, er, Jesus, nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf, ja, wir werden unterwegs sein nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden, er wird verraten werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, gequält haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Er wird getötet. Und wie getötet? Mit der grausamsten Hinrichtungsmethode, die Menschen je erfunden hat. Das war die Kreuzigung. Er sagt diese Worte und die Jünger waren bestimmt fix und fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Es passte nicht in ihr Schema. Natürlich, am Schluss steht da, an einem dritten Tag wird er wieder auferstehen. Aber ich glaube, das haben sie wahrscheinlich überhaupt nicht wahrgenommen, weil sie so geschockt waren. Er hat es versucht, ihnen mehrmals zu sagen, aber die haben es nicht kapieren wollen. Denn es steht in Vers 34, und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Deswegen war Jesus unterwegs. Und warum erwähne ich das? Weil wir werden einige Geschichten sehen, wie Jesus kurz vor seiner Kreuzigung gemacht hat. Wunderbare Werke. Aber wenn wir vergessen, dass Jesus unterwegs war und wusste ganz genau, was auf ihm wartete in Jerusalem, dann nimmt es viel mehr an Bedeutung und Wert. Weil er hat gewusst, was auf ihm zukommt. Und trotzdem so liebevoll und achtsam auf andere Menschen. So, ja, für uns sterbliche Menschen ist es ein Schutz, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt in der Zukunft. Wie oft hat man diesen Spruch gehört? Jemand sagt, Mensch, hätte ich das gewusst, was auf mich zukommt, diese Krise oder diese Gesundheitskrise oder was, Mensch, es hätte mich verrückt gemacht. Und es ist gut, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Das ist eine Art Zuflucht, dass wir nicht alles wissen. Jesus aber hat diese Zuflucht nicht gehabt. Er wusste, was auf ihn zukam. Ganz genau, was auf ihn zukommt. Diese Beleidigung, die Qual, die Erniedrigung. Und dann das Schlimmste von allen, nicht nur sein Tod am Kreuz, aber die Sünde der ganzen Welt. Diese Sündenlast wird auf ihn gelegt werden. Und das war das Allerschwerste. Er wusste das. Und trotzdem war er barmherzig und gnädig mit Menschen. Ich möchte euch was fragen. Wie ist es bei euch? Ich meine, wenn wir im Bedrängnis sind, Stress, Bedrohung, keine Umfrage, okay? Du bist in Stress, Bedrohung, Bedrängnis, mit Gefahren ausgesetzt. Wie reagieren wir? Ist jemand hier, der sagen kann, ja, wenn ich in Stress, Bedrängnis und Gefahr bin, dann bin ich einfühlsamer, liebevoller, geduldiger, verständnisvoller, ist da jemand, der sowas sagen kann? Können die Hände sehen? Nein, ich sehe keine Hände. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Weil bei uns normalerweise, wenn wir wissen, was auf uns zukommt, wenn wir in Bedrängnis geraten oder Stress, wir sind oftmals bissiger, genervter, gereizt, rücksichtsloser, zornig und abweisend. Und deswegen ist es so besonders hier. Jesus war nicht so. Er war besonders gnädig, wie wir gleich sehen in einigen von diesen Fällen hier. Das ist das Erstaunliche. So schauen wir jetzt diese Geschichten an. Also Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Und ab Vers 35 bis 37 lese vor, steht, es geschah aber, als er sich Jericho näherte, er war auf dem Weg nach Jerusalem, in der letzte Großstadt auf dem Weg war Jericho. Sein letzter Stoppplatz, kann man sagen, Jericho. Und da saß hier vor dem Ort ein Blinder bettelnd
am Weg. Und als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, Jesus ging vorbei, erkundigte er sich, was das sei. Er konnte nicht sehen, was ist das? Und sie verkündeten ihm aber, dass Jesus an Nazaräer vorübergehe. Oh, und dann rief er und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wow. So, dieser Blinde ist da, hört die Gruppe vorbei. Wer ist das? Das ist Jesus. Und er hat schon viel von Jesus gehört, die Wunde, die er getan hat. Und er schreit zu ihm, Jesus, Sohn Davids. Das war ein Titel, das für eigentlich den Messias, versprochene Messias, reserviert war. Und das Erstaunliche ist, hier war ein Mann, der blind war, ein Bettler, und er hat Sachen gesehen, die die Schriftgelehrten nicht gesehen hat. Er hat es wahrgenommen, was diese gebildete Schriftgelehrten nicht gesehen hat und verstanden hat, er hat es kapiert. Ist das nicht erstaunlich? Weil, und das ist oftmals leider so, oftmals die Menschen, die denkst, die sollen sehen, die sind gebildet, die haben alles Wissen, die sehen Sachen nicht. Und manchmal schlichte Menschen, Menschen, die nicht besonders sind, wie dieser Mann, blind, Bettler, die erkennen es. Deswegen sagt die Bibel, es sind nicht viele Weise unter euch und alles. Oftmals die Leute kapieren es eher. Wir haben ein bisschen heute darüber gesprochen, oder der Shahrus das erwähnt hat. Warum sind die Menschen in Europa besonders ablehnend gegen das Evangelium von Jesus? Ablehnend, abweisend. Warum? Es gibt viele Faktoren, die Geschichte, was in Europa gelaufen ist, im Namen Jesu und solche Sachen. Aber der Hauptgrund ist Hochmut und Stolz. Ich bin erstaunt. Wir haben Leute hier aus verschiedenen Ländern, aus Afrika oder aus Kontinente oder Indien. Und die sagen, wenn jemand da kommt in einem Dorf, hier sind Hindus und sagt, hey, wir haben einen Film von Jesus, wollt ihr es hören? Boah, da kommen die zusammen und die hören. Viele sind so bewegt, bekehren sich. Okay, versuch's mal hier in Jena. Wir gehen in Jena, statt wir wollen einen Jesus-Film vorführen. Da haben wir wieder Resonanz sein würde. Moment. Deswegen sind so viele hier, Ausländer bei uns, die so geschockt sind, wie die nach Europa kommen. Das ist christlich Europa, was ist denn hier los? Stolz ist es, Hochmut. Weißt du, uns geht es gut. Wir haben alles im Griff. Und eigentlich überhaupt nichts. Das ist ein Grund. Und so war es hier. Dieser Mann, dieser blinde Bettler hat erkannt etwas, das die Schriftgelehrten und gebildeten Leuten Führer seines Volkes nicht verstanden hat. Jesus, du bist der Sohn Davids. Du bist der versprochene Retter. Hilf mir, erbarme dich meiner. Und da waren Menschen in dieser Gruppe, die vorne waren und sagten, hör auf, stirb einfach. Das war öfters der Fall. Menschen wollten zu Jesus kommen. Menschen mit den Eltern, mit den kleinen Kindern. Und hey, Jesus hat keine Zeit für kleine Kinder. Ah, doch, Jesus blieb stehen und sagt, bring sie zu mir. Ja, seine Werte sind ganz anders als unsere. Und vor allem, ich glaube, es war die fromme Leute in dieser Gruppe, die wahrscheinlich besonders gestört hat. Hör auf mit dem Jesus, Sohn Davids Quatsch. Du bekennst Jesus, den Messias. Hör damit auf. Hat sie gestört. Also, was hat dieser blinde Bettler getan? Steht dann Vers 39. Sie drohten ihm, dass er schweigen sollte, aber schrie umso mehr. Noch lauter. Jesus, Sohn Davids, der Messias, erbarme dich meiner. Er ließ nicht locker. Und das Interessante ist, die Verbindungen. Ganz am Anfang von diesem Kapitel, Kapitel 18, Vers 3, Jesus erzählt ein Gleichnis von einer Frau, die auch nicht locker lassen wollte. Es war nur ein Gleichnis. Sie sagt, diese Frau hat ein Anliegen, der Richter wollte nicht hören und sie ließ nicht locker. Und Jesus lobt sie. Das war nur ein Gleichnis. Aber hier war es kein Gleichnis. Das war in echtem Leben praktiziert. Ein Mann sagt, die sagen, schweige. Und was macht er? Schreit noch lauter. Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner. Und was macht Jesus? Jesus ist unterwegs und stoppt. Und er macht es immer noch. Die Bibel sagt, Jesus Christus, dasselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Er ist unterwegs. Er war unterwegs zu seinem Tod. Er wusste, was auf ihn kommt. Und er stoppt. Und er sagt, okay, ruf dir keinen Mann, bring ihn her, ich höre das. Jesus ist unterwegs, aber trotzdem, er überhört unser Schreien nicht. Und Jesus sagte, bring ihn her. Und es steht nicht hier in dem Text in Lukas, aber in Markus Evangelium, deswegen gibt es die vier Evangelien, die ergänzen sich. Es steht da, Jesus sagte, komm zu mir. Und wisst ihr, was er gemacht hat, dieser blinde Mann? Er wirft seinen Mantel, sein Gewand ab und geht auf Jesus zu. Und das ist dumm. Ein Blinder soll niemals sein Zeug abwerfen. Er kann es nie wieder finden. Das ist ein dummer Fehler. Du musst immer dabei haben, immer festhalten. Wisst ihr was? Es uns zeigt, er ging mit Erwartung. Im Glauben. Ich weiß, wenn ich Jesus begegne, wird alles anders. Boah, ich lasse mich von nichts zurückhalten. Ich werfe es ab und er ging auf Jesus zu. Was für ein Glauben. Kommt auf Jesus und dann kommt das Harte. Er kommt an und es steht da, Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich weiß nicht, wie die Leute reagiert haben, aber ich kann mir vorstellen, viele waren da, Jesus, der Mann ist blind, dem können wir verzeihen, aber du bist nicht blind. Ist es offensichtlich, was er will? Kannst du es nicht sehen? Er ist blind? Dumme Frage. Jesus wusste, was er wollte. Er wusste, was er braucht, aber er wollte es von ihm hören. Das ist die Sache. Und Gott ist immer noch so. Vielleicht, wenn der Mann gekommen wäre, sagt, was willst du von mir? Ja, ich will so Spende, Almosen. Okay. Er wollte es von ihm hören. Was willst du von mir? Ich will sehen. Wieder sehen. Okay. Dann sei sehen. Dann hat Jesus ihn geheilt. Jesus hat gewusst, was er braucht. Gott weiß, was wir alle brauchen. Viel besser als wir. Oftmals, wir verstehen nicht, was wir wirklich brauchen. Er weiß, was wir brauchen und trotzdem will er es von uns hören. Wir haben neulich in unserem Hausbibelkreis diesen Text aus Matthäus Kapitel 7 behandelt. Bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann hat jemand die Frage gestellt. Das war eine gute Frage. Moment mal, davor in Matthäus 6, wir haben Bergpredigt durchgemacht, es steht da, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, bevor du es überhaupt fragst. Warum müssen wir fragen, wenn Gott weiß sowieso alles? Warum müssen wir fragen? Weil Gott will, dass wir fragen. Er will nicht, dass wir passiv da sind und uns Sachen draufstülpen, an uns draufschmeißen. Er will, dass wir aktiv dabei sind, mitmachen, mit ihm kommunizieren. Deswegen macht er das. Deswegen ist bitte nur, Gott weiß, was wir brauchen, besser als wir. Er will es aber von dir hören. Er will eine interaktive Beziehung zu uns haben. Und nicht, okay, du weißt, was ich brauche, Max. Und deswegen Jesus sagte, was willst du? Sag's mir. Ich will wieder sehen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ich habe ein Beispiel vor ein paar Wochen erwähnt, das ich benutzt habe in diesem Hausbibelkreis. Es ist wie als mit unseren Kindern. Wir haben 6 Kinder, jetzt fast alle erwachsen. Aber als sie klein waren am Anfang, als kleine Babys, wir haben gewusst, was sie gebraucht haben. Und sie konnten nicht reden, nicht kommunizieren. Wir haben die zu essen und trinken gegeben. Wir haben die Windel gewechselt und alles. Wir haben die Sachen für den getan, ja, so gewaschen. Sie konnten nichts sagen. Aber als sie älter geworden sind, ihr Eltern, ihr weißt, wie es ist, die wird älter, dann du erwartest Kommunikation. Und nochmals, die Kinder, die sind ein bisschen älter, manchmal in der Pubertät sogar, und jammern vor sich hin und jaulen. Was willst du? Was willst du? Sag's mir. Auch wenn du weißt, was die brauchen und wollen, trotzdem, du wirst es von denen hören, dass es Kommunikation da ist. Und Gott ist genauso unser himmlischer Vater. Ich will es von euch hören. Und manchmal, die Kinder waren so bockig, weitergejammert, nicht gesagt, und haben gesagt, gut, dann kriegst du es nicht. Gelassen, die müssen lernen. Das ist ein Teil von gesundem Wachstum. Und Gott, unser himmlischer Vater, stülpt auch nicht in unserem drüber und wir sind passiv. Er will, dass wir aktiv mitmachen. Und deswegen sagt Jesus, was willst du? Ich will wieder sehen. Okay, werde sehen. Und er konnte wieder sehen, er wurde geheilt. Sofort sehen, folgte Jesus nach und er lobte Gott und eine ganze Menge lobte Gott auch. Wow. Also bitte, so wird euch gegeben. Steht in Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Wenn ihr das nicht tust, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das heißt, es sind Sachen, die Gott uns gern geben möchte. Aber wenn du nicht mit ihm kommunizierst, wenn du nicht mit ihm mitmachst, aktiv mitmachst, es wird ein Regal bleiben. Deswegen ist wichtig, dass wir beten, auch wenn Gott weiß, was wir brauchen. Wonderful, der ist ganz glücklich, lobt Gott und andere Leute loben auch mit. Jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte. Du wirst wahrscheinlich denken, die zweite Geschichte hat gar nichts mit dem ersten zu tun. Ich meine, es ist völlig anders. Der erste Mann war ein blinder Bettler. Und jetzt kommen wir zu einem Oberzöllner, der sehr reich war. Lukas 19. Steht da, er ging dann weiter, also Jesus geht wieder weiter, und zog durch jetzt Jericho, durch die Stadt, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen. Er wollte auch Jesus sehen. Das gleiche Anliegen wie dieser Bettler, dieser blinde Bettler. Er wollte auch Jesus sehen und sehen, wer er sei. Soweit. So, man könnte sagen, diese Geschichte ist völlig anders, unabhängig, hat nichts mit den anderen zu tun. Falsch. Beide wollten Jesus sehen. Beide. Und die waren total unterschiedlich. Einer bettelarm, blind, und der andere war sehr erfolgreich, Halsabschneider, also wirklich gnadenlos, rücklose Ausnutzer. Aber der war reich. Und beide wollten Jesus sehen. Und manchmal, wir lesen diese Geschichten und wir denken, na, Jesus geht von einem Chaos zum nächsten, zufällige Begegnungen. Und dann schaut man näher, das sind Parallele da. Gott will uns klar machen, es ist nicht zufällig, Gott lenkt, Gott hat einen göttlichen Plan hinter diese ganzen Sachen. Wir sehen das überall in der Bibel, überall. Ein Beispiel am Anfang von Lukas, Lukas Kapitel 8 war eine Geschichte, ich denke Lukas 8, schau mal zurück. Ja, Lukas 8, 42, 43. Da war eine Geschichte, Jesus war im Boot, er kommt rüber nach Galiläa, steigt aus, dann kommt ein Synagogenvorsteher und sagt, meine Tochter liegt im Sterben, komm bitte, bitte komm, rühre sie an, heile sie. Meine arme Tochter, sie ist nur 12 Jahre alt, komm. Und Jesus geht mit. Und als Jesus unterwegs war, eine große Volksmenge, da kommt eine Frau, eine ältere Dame, die lange Zeit gelitten hat, mit Blutungen, starke Blutungen. Und sie schreit hinten rein und rührt Jesus an und wurde geheilt. Und man könnte denken, zwei Geschichten, nichts miteinander zu tun, kein Plan, nur Chaos. Moment mal, wie alt war das Mädchen? 12. Wie lange hat die Frau gelitten mit der Blutung, starke Blutungen? 12 Jahre. Dann merkst du, oh. Und ich glaube, der Schreiber hat das gemerkt, hat gesagt, das sind Sachen, die einfach zusammenpassen. Und nicht nur das, durch die ganze Bibel. Es sind manchmal Sachen, die hunderte oder sogar tausende Jahre auseinander, und die passen haargenau zusammen. Das zeigt, dass Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan, er bringt Sachen zusammen. Wie viel? Und wenn wir wirklich mit ihm gehen, in ihm näher kommen, wir werden lernen, Gott hat einen Plan, und wir werden merken, wie Gott Sachen, die scheinbar unabhängig voneinander sind, zusammenbringt. Und hat wirklich ein Design dahinter. Und ich hoffe, dass wir das erleben. Ich könnte so viele Geschichten davon erzählen. Ihr könnt mich nachher fragen, wenn ihr wollt. Und ich kann erzählen, wie ich das erlebt habe. Wie Gott auf erstaunliche Art und Weise Sachen zusammengebracht hat. Und es hat mich daran erinnert, Gott hat einen Plan. Und das ist, was hier passiert. Zwei verschiedene Menschen, ein reich, ein arm, ein blind, der andere blind mit Geld, ja, so. Und dieser andere Zweite kommt zu ihm. Die Parallele sind da. Er steht da, er wollte Jesus sehen. Und dieser Mann war nicht nur ein Zöllner, der war ein Oberzöllner. Die Zöllner waren gehasst und verachtet von den Juden. Ihr seid Ausnützer, die Römer, ihr beutet uns aus wie die Römer. Ihr seid Verräter, die verachteten diese Zöllner. Und dieser Zachäus war nicht nur ein Zöllner, Oberzöllner. Das heißt, wenn die skrupellos waren, der war noch skrupelloser. Der war besonders ein Gauner halt. Ne? Die haben ihn wirklich verachtet und er war sehr reich. Aber auch er wollte Jesus sehen. Ja, warum wollte er Jesus sehen? Warum will so ein reicher Typ skrupellos Jesus sehen? Manchmal solche Leute haben eine Sehnsucht, etwas zu sehen, das echt ist. Der war umgeben von Gaunern und Betrüger. Und manchmal auch solche Leute haben einen Sehnsucht, etwas Reines und Heiliges und Echtes zu sehen. Ich habe ein Buch gelesen vor Jahren, das hat mich immer noch tief beeindruckt. Es war von Nikolai Krapow. Nikolai Krapow lebte zu Zeiten Stalin. Er war gläubig und er kam in einen Gulag wegen seinem Glauben. Und diese Gulags waren wirklich Todeskazetts. Und in seinem Gulag war der Kommandant, der Führer, war eigentlich eine Frau, Kommandantin. Und sie war besonders grausam. Menschen sind scharenweise gestorben in ihr Gulag. Und sie hat besonders der Nikolai Krapow, war den Kieker, er hat ihn gequält, fertig gemacht. Aber er hat es überlebt. Er kam aus dem Gulag, ging weiter mit dem Leben und so weiter. Jahre später, Nikolai kam, hat so eine Wanderung gemacht und er ging in diesem Gebiet, wo dieser Gulag war. Er wollte schauen, ob es noch da ist. Es war verlassen, verwüstet, nicht mehr gebraucht. Aber es war eine kleine Hütte da, noch bewohnt. Und er ging hin, klopfte an und sagte, wer wohnt denn hier? Und es war die Kommandantin. Sie war noch am Leben, aber kaum. Sie hat Lungenkrebs und sie war eigentlich lag im Sterben. Sie konnte nicht aus dem Bett raus. Und er sagte, ich kann nicht mit ihr sprechen, kann ich sie besuchen? Und er ging rein und da lag sie im Bett, völlig krank, Lungenkrebs am Ende, Husten. Und sie sagte, Nikolai, es ist du. Ich habe gebetet, dass ich dich wieder sehen könnte. Er dachte, sie hat gebetet? Was soll das bedeuten? Er sagte, weißt du, ich habe dir so vieles Schlimmes getan, vieles in meinem Leben. Ich wollte etwas, ich habe an dich gedacht, ich wollte etwas in meinem Leben Heiliges und Reines sehen, bevor ich mein verfluchtes Leben aushauche und in die Hölle gehe. Das hat sie gesagt. Und er hat geweint und gehustet und dann, Nikolai sagte, nee, Gott kann dir auch verzeihen, deswegen bin ich da. Gott kam für Sünde, Jesus kam für Sünde, er kann uns verzeihen. Er kann mir nie verzeihen, dann kam ein Hustenanfall, sondern doch. Und dann hat er das Evangelium erzählt, wie man Jesus annimmt von seiner Vergebung. Die Frau wieder, Hustenanfall, weinend, sagte, ich konnte sowas nie glauben, dass Gott mir verzeihen kann. Aber wenn du, jemand, der ihn so gequält hat, mir verzeihen kann, dann glaube ich es. Und sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und ging zu dem Herrn. Das ist wunderbar. Und ich glaube, dieser Mann war auch so. Ich will etwas Reines und Heiliges sehen. Es gab ein Problem aber. Menschen standen im Weg. Und das war oftmals, dass Menschen zu Jesus kommen wollten und es stehen Menschen im Weg. Und ich glaube, diese Menschen haben gewusst, dieser Oberzöllner, der ist klein von Gestalt, demonstrativ, wir machen uns wirklich breit, ne? Dass er nicht sehen kann. Wir wischen ihm seins auf. Ja, wir zeigen es ihm. Ich glaube, die haben wahrscheinlich ihn mit Absicht abgegrenzt, dass er nicht Jesus sehen konnte. Aber eins habe ich vergessen. Dieser Mann, also, wir haben gehört von dem breiten Bettler, der hörte nicht auf, der immer lauter, oder? Und dieser Mann ließ auch nie locker. Er dachte, ich kann ihn nicht sehen. Und er war ein Zöllner. Das heißt, Zöllner können gut rechnen. Und er konnte rechnen, Moment, Jesus hier, der geht den Weg, und da ist ein Baum. Ja. Und er lief hin zu dem Baum. Und er kletterte den Baum hoch. Und der musste auch etwas ablegen. Weißt du, was es war? Sein Stolz. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute da waren, was die gesagt haben? Schau mal, der Zöllner, wie ein kleiner Junge, klettert hoch und gespottet und gelacht über ihn. Er müsste seinen Stolz ablegen. Und er klettert hoch. Ist ihm egal. Ich will Jesus sehen. Und er wartet in dem Baum. Und Jesus läuft. Man denkt, Jesus läuft vorbei. Ne? Wieder bleibt er stehen, wie bei dem Bettler. Und er schaut hoch und sagt, oh, Zachäus. Komm runter, ich habe einen Termin bei dir. Ich muss heute bei dir bleiben. Mein letzter Stopp bis Jerusalem, bis ich sterbe, bei dir. Wow, das war unerwartet. Vor allem, schau mal in die Bibel. Ich habe eine Bibelkonkordanz, kannst alle schauen. Schau mal nach dem Namen Zachäus. Nicht üblich, das ist ein ziemlich unüblicher Name. Du findest es nirgendwo anders. Und Jesus ruft ihn bei seinem Namen. Dieser unübliche Name Zachäus. Er kennt meinen Namen. Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. ich rufe meine Schafe beim Namen. Er hat es getan. Zachäus, kenn dich. Ich muss heute bei dir bleiben. Termin. Ah, Schock. Das hat er nicht erwartet. Er hat gedacht, nur kurz vorbei. Oh, Zachäus hätte zwei Sachen machen können. Er hätte sagen können, Moment mal, ich war nur neugierig, unverbindlich, weißt du? Und du wirst in meinem Haus kommen und über... Nee, das ist zu viel verlangt. Hätte ablehnen können. Aber tut es nicht. Jesus ruft ihm, er merkt es und er geht, springt runter. Ja, begrüßt ihn mit Freude. Ich nehme dich zu meinem Haus. Und sie gehen dorthin, und als sie unterwegs waren, diese Leute in der Volksmenge, vor allem die Frommen, sagen, schau mal diesen Jesus. Er geht zum Haus, steht hier, er geht zum Haus von einem sündigen Mann zu herbergen. Und Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, Vers 8, siehe, der Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage, Betrug genommen habe, erstatte ich es vierfach. Wow. Dieser arme Bettler müsste sein Gewand ablegen. Ne? Dieser Mann hat sein Reichtum abgelegt, freigemacht und sagt, Jesus, du, Gott, du hast diesen Platz. Und Jesus sagte am Schluss, Vers 10, 9 und 10, heute ist diesem Haus Heil wiedergefahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte abschließen mit einem letzten Parallel, okay? Bevor Jesus auf dem Weg diesem Bettler begegnet ist, hat noch jemand anders begegnet. Und letzte Woche hatte Jörn darüber gepredigt. Es kam ein reicher Jüngling zu Jesus, frommer Kerl. Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu verdienen oder erben? Und Jesus sagt ihm, wenn du es verdienen möchtest, du musst alle Gebote tadellos halten. Habe ich getan. Naja, okay. Aber Jesus sah etwas bei ihm und sagte, aber was ist denn die erste Stelle in deinem Leben? Geld. Okay, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Und was hat der Mann gemacht? Kann ich nicht. Den Platz kann ich nicht frei machen. Er ging traurig weg. Dieser Mann hat es gemacht. Jesus musste ihn nicht auffordern. Er sagte, Jesus, mein ganzes Geld, die Hälfte gebe ich den Armen. Von nun an, Gott hat diesen Platz. Und wenn ich jemanden betrogen habe, ich gebe es vierfach zurück. Und Jesus sagt, wow, der hat es verstanden. Er ging nicht traurig weg. Der andere ging traurig weg, aber dieser Mann nicht. Er ging glücklich, weil er den Platz gemacht hat in Gott der ersten Stelle. Dieser Parallele, Wahnsinn, ne? Eine lehnt es ab, und der andere nimmt es an. Und wir zeigen, das ist kein Zufallsprodukt. Gott führt alles zusammen. Ja. So. Ich möchte damit abschließen, aber nur sagen, kein Zufall, egal wie wir sind, wenn wir blinde Bettler sind, Jesus ruft, wenn du rufst, Jesus hört dich, er hält an. Wenn du reich bist, er hört dich auch. Wenn du deinen Stolz ablegst, ja. Jesus Christus ist der Retter von allen. Er hört auf uns. Auch wenn er auf der Reise ist, er hält an, wenn wir ernsthaft zu ihm rufen. Wir wollen zusammen beten.